Willkommen beim EID Energy Briefing, Ihrem kompakten Update aus der Welt der Energie. Freuen Sie sich auf neueste Marktnews, Expertenmeinungen und Analysen immer mittwochs auf allen Plattformen.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum EID Morning Briefing am Donnerstag, den 23. April 2026. Heute schauen wir auf die Energiemärkte zwischen Hoffnung und Nervosität. Im Mittelpunkt steht weiter der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, mit direkten Folgen für Öl, Gas, Strom und CO2. Außerdem geht es um neue Impulse beim Offshore-Windausbau in Deutschland, einen bemerkenswerten Wasserstoffschritt in Polen, Streit um das Energieeffizienzgesetz, Fernwärmepläne in Bremen und einen wichtigen Rückbaumeilenstein im ehemaligen Kernkraftwerk Grohnde. Schön, dass Sie dabei sind. Beginnen wir mit dem Thema, das aktuell fast alles überlagert, die geopolitische Lage im Nahen Osten. Kurz vor dem Auslaufen der 14-tägigen Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist unklar, ob neue Gespräche zustande kommen. Medien berichten, US-Vizepräsident Vance halte sich für eine Reise nach Islamabad bereit. Offiziell bestätigt wurde das aber zunächst nicht. Auch aus Teheran kamen keine klaren Zusagen. Die Märkte reagierten zunächst mit Erleichterung. Strom und Gas gaben am Morgen etwas nach, weil auf Diplomatie gehofft wurde. Doch je länger konkrete Signale ausbleiben, desto stärker kehrt die Unsicherheit zurück. Und mit ihr steigen die Preise wieder. Das zeigt einmal mehr. Energiepreise hängen nicht nur von Wetter, Angebot und Nachfrage ab, sondern oft auch von politischen Minutenmeldungen. Ein einziges Statement kann derzeit mehr bewegen als manche Fundamentaldaten. Kommen wir zum Ölmarkt. Der Brentpreis für Juni fiel am Mittag leicht auf rund 94 US-Dollar 91 je Barrel. Gasöl, also ein wichtiger Vorproduktmarkt für Diesel und Heizöl, zog dagegen deutlich an auf 1027 US-Dollar je Tonne. Die Analysten der ING sprechen davon, dass ein tragfähiger Ausweg gesucht werde, um Energielieferungen durch die Straße von Hormus dauerhaft zu sichern. Das ist entscheidend, denn durch diese Meerenge läuft ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels. Gleichzeitig warnte US-Präsident Trump, dass ohne Einigung neue Angriffe auf iranische Infrastruktur möglich seien. Mit anderen Worten, die Hoffnung auf Frieden ist da, aber sie ist fragil. Für Verbraucher bedeutet das, die Ölpreise bleiben hochsensibel. Wer auf sinkende Heizöl- oder Kraftstoffpreise setzt, braucht derzeit starke Nerven. Schauen wir auf den CO2-Markt. Die Preise für Emissionszertifikate gaben nach. Der Kontrakt Dezember 2026 fiel auf 74,84 Euro je Tonne. Das Handelsvolumen blieb schwach. Hintergrund ist laut Marktbeobachtern die Sorge vor einem stagflationsähnlichen Umfeld in Europa. Also höhere Energiepreise, steigende Inflation, aber schwächeres Wachstum. Kein schönes Szenario. Wenn Industrie und Wirtschaft schwächeln, sinkt meist auch die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten. Spannend ist aber die Gegenseite, sollte es tatsächlich zu einem Ende des Konflikts zwischen USA und Iran kommen, könnten Öl- und Gaspreise deutlich nachgeben. Das würde die Konjunktur entlasten und tendenziell wieder mehr Nachfrage nach Zertifikaten erzeugen. Man sieht daran sehr schön. Der CO2-Markt ist längst kein Nischenthema mehr. Er reagiert inzwischen fast wie ein klassischer Makromarkt. Zusätzliche Unterstützung könnte von der Wetterseite kommen. Das US-Wettermodell erwartet ab Samstag deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen in Nordwesteuropa und Deutschland. Teilweise sollen die Werte 4 bis 5 Grad unter dem saisonalen Durchschnitt liegen. Wer also die Winterjacke schon eingemottet hat, vielleicht noch nicht zu weit nach hinten legen. Kälteres Wetter bedeutet häufig mehr Heizbedarf, höhere Stromnachfrage und damit zusätzliche Impulse für Gas- und CO2-Märkte. Bleiben wir beim Gas. Der Frontmonat Mai am niederländischen TTF stieg auf 40,75 Euro je Megawattstunde. Auch am deutschen THE-Markt ging es nach oben auf 41,60 Euro. Neben der geopolitischen Unsicherheit stützt vor allem das Angebot. Der norwegische Netzbetreiber Gassco meldete wegen geplanter Wartungen deutlich geringere Gasflüsse. Die Exporte sollen sich zwar bald normalisieren, kurzfristig sorgt das aber für Nervosität. Norwegen bleibt für Europa einer der wichtigsten Lieferanten. Deshalb schaut der Markt auf jede Wartung fast so aufmerksam wie früher auf OPEC-Sitzung. Nun zum Strommarkt. Der deutsche OTC-Strommarkt zeigte sich überwiegend leichter. Der Day-Ahead-Base-Preis fiel auf 79 Euro je Megawattstunde. Besonders deutlich ging es im Peak-Load-Bereich nach unten. Grund dafür ist vor allem die erwartete stärkere Einspeisung erneuerbarer Energien. Für Mittwoch rechnen Meteorologen mit knapp 28,9 Gigawatt Wind- und Solarleistung. Für Samstag könnten es sogar mehr als 45 Gigawatt werden. Und das hat spürbare Folgen. An der Börse waren die Strompreise am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 16.45 Uhr durchgehend negativ. Der tiefste Viertelstundenpreis lag bei minus 28,36 Euro. Negativpreise sind inzwischen fast schon ein Symbol für die neue Energiewelt. Viel Wind, viel Sonne, aber noch zu wenig Flexibilität im System. Das heißt konkret, Speicher, steuerbare Nachfrage, Netzausbau und flexible Kraftwerke werden immer wichtiger. Sonst verschenken wir günstige Energie oder zahlen sogar drauf. Kommen wir zu einem industriepolitisch wichtigen Thema, Offshore-Wind. Die Bundesregierung will Transporte zu Offshore-Anlagen künftig über eine Tonnagepauschale statt über die reguläre Gewerbesteuer behandeln. Verbände sprechen von einer Entlastung der Reeder um rund 30%. Bisher galt Deutschland im europäischen Vergleich als Standortnachteil. Andere Länder nutzen dieses Modell längst. Die Folge? Ausländische Schiffe kamen häufiger zum Einsatz, deutsche Anbieter wichen auf Häfen im Ausland aus. Die Branche begrüßt den Schritt deshalb ausdrücklich. Denn es geht nicht nur um Schiffe, sondern um Wertschöpfung, Jobs, Wartung, Hafenlogistik und industrielle Kompetenz. Wenn Deutschland Offshore-Wind massiv ausbauen will, muss auch die maritime Infrastruktur wettbewerbsfähig sein. Ohne Servicelogistik kein Windpark. So einfach ist das. Schauen wir nach Polen. Dort wurde mit Gassystem nach EU-Angaben der erste zertifizierte Wasserstoffnetzbetreiber Europas geschaffen. Ein bemerkenswerter Schritt. Polen will damit Investitionen beschleunigen und sich im Wasserstoffmarkt strategisch positionieren. Der Energiekonzern Orlen plant bis 2035 rund 900 Megawatt Wasserstoffproduktionskapazität. Das ist besonders interessant, weil Polen bisher stark von Kohle geprägt ist. Gerade deshalb hat dieser Schritt Signalwirkung. Selbst klassische Fossilstandorte bauen ihre Zukunftsoptionen auf. Wasserstoff bleibt zwar wirtschaftlich herausfordernd, aber Infrastrukturentscheidungen wie diese zeigen, der Markt formiert sich. Nun zum Streit um das Energieeffizienzgesetz. Die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, kurz DENEF, kritisiert den aktuellen Entwurf zur Novellierung scharf. Der Vorwurf, zentrale Steuerungsmechanismen würden ausgehöhlt. Kritisiert werden unter anderem geringere Pflichten für öffentliche Einrichtungen, höhere Schwellenwerte für Unternehmen und weichere Regeln bei Abwärme- oder Rechenzentren. Die DENEF warnt, Deutschland werde dadurch abhängiger von teuren Energieimporten. Das Thema ist politisch heikel. Denn Effizienz klingt oft unspektakulär, ist aber volkswirtschaftlich enorm wirksam. Jede eingesparte Kilowattstunde muss nicht erzeugt, importiert oder bezahlt werden. Man könnte sagen, Effizienz ist die Energiequelle, die man nicht sieht. Ein kurzer Blick nach Bremen. Dort planen die SWB und die städtische Entwicklungsgesellschaft Brestadt den Fernwärmeanschluss weiterer Neubauten in der Innenstadt. Das Quartier Bremerhof soll künftig angebunden werden. Geplant ist ein Konzept namens Fernwärme Plus, bei dem Wärme- und Kälteversorgung kombiniert werden. Überschüssige Wärme aus Kühlprozessen könnte ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Stadtentwicklung und Energiewende zusammenwachsen. Gerade in dicht bebauten Innenstädten kann Fernwärme ein sehr effizienter Hebel sein. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Kernenergie, genauer gesagt auf den Rückbau. Das stillgelegte Kernkraftwerk Grohnde ist nun brennstofffrei. Der letzte Castor-Behälter hat das Reaktorgebäude verlassen. Damit wurden laut Betreiber mehr als 99% der Radioaktivität entfernt. Das ist ein bedeutender Meilenstein. Denn erst damit können weitere Demontagearbeiten deutlich einfacher organisiert werden. Der Rückbau soll bis 2039 abgeschlossen sein. Ein langer Prozess und ein Hinweis darauf, dass Energiepolitik oft Jahrzehnte wirkt, nicht nur Legislaturperioden. Fassen wir zusammen, die Märkte bleiben im Bann des Iran-Konflikts. Öl, Gas und CO2 reagieren auf jede diplomatische Andeutung. Beim Strom drücken starke erneuerbaren Einspeisungen die Preise teils ins Negative. Deutschland versucht Offshore-Strukturen zu stärken, Polen setzt auf Wasserstoff und beim Effizienzgesetz droht neuer politischer Streit. Es bleibt also spannend, wie fast immer in der Energiewirtschaft. Nur selten langweilig, oft komplex und manchmal teurer als geplant. Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie gern den Podcast, wenn Sie morgens kompakt informiert in den Tag starten möchten. Mehr Informationen gibt's unter eid-aktuell.de.
Und das war es für heute beim Energy Briefing von EED. Wir hoffen, Sie konnten neue Insights in den Energiemarkt gewinnen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, einen Like und teilen Sie sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Abonnieren Sie uns, um keine Episode zu verpassen.